Also wir versuchen es jetzt nochmal, den Tagesordnungspunkt zu starten und hoffen, dass die technischen Voraussetzungen noch so gelöst werden, dass wir auch alle, die beteiligt sind, hier hören können. Unser Tagesordnungspunkt 9 heute ist öffentlich. Es ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung vor der Weltklimakonferenz COP29 in Baku. Und diese Weltklimakonferenz in Baku wird vom 11. bis 22. November 2024 stattfinden. Wir haben das Thema jetzt bereits aufgesetzt, um uns im Vorfeld der Konferenz informieren zu lassen, vielleicht auch noch die eine oder andere Weiche zu stellen. Wir lassen uns dazu nicht nur von der Bundesregierung berichten, sondern haben uns zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal Harjet Singh. Ich hoffe, dass wir ihn noch im Bild auch sehen können. Er ist Direktor für globales Engagement, Kampagne für einen Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe. Und die Kampagne für einen Vertrag Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe besteht aus einem Netzwerk von 2700 Organisationen der Zivilgesellschaft. Und Herr Harjet Singh war zuvor beim Climate Action Network und beim Action Aid im Bereich Klimagerechtigkeit aktiv. Derzeit ist er auch Mitglied der Technischen Expertengruppe der Vereinten Nationen für ein umfassendes Risikomanagement im Rahmen der Warschauer Internationalen Mechanismus für Verluste und Schäden, also Loss and Damage. Und dann haben wir bei uns, da freue ich mich auch besonders drüber, Frau Dr. Kira Finke. Sie sind Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der DGAP. Sie sind außerdem Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Und von 2014 bis 2022 waren Sie am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig. Dort leiteten Sie unter anderem das Project East Africa, Peru, India Climate Capacities. Und Ihre Expertise stellen Sie als Beraterin der GIZ und der Asiatischen Entwicklungsbank zur Verfügung. Sie haben umfangreiche Feldforschungserfahrung in Südostasien, im Pazifik und der Sahelzone gesammelt. Und insofern, glaube ich, haben wir viel Kompetenz hier heute bei uns. Und darf ich natürlich ganz herzlich begrüßen unsere parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler aus dem BMZ. Hier links von mir. Sie wird unterstützt von Sebastian Lesch. Er ist Leiter des Referats 420 im BMZ. Und wir haben auch Norbert Gorissen, Beauftragter für Klimaaußenpolitik vom Auswärtigen Amt. Und wir haben Alina Falzon vom Referat 207, Länderreferat für den südlichen Kaukasus und Zentralasien, auch vom Auswärtigen Amt. Und Moritz Weber, Referat 14 BMUV dabei. Wir starten zunächst mit der Unterrichtung durch die Bundesregierung mit parlamentarischen Staatssekretärin Frau Bärbel Kofler. Und dann bekommen unsere beiden Gäste je 5 Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Und anschließend führen wir 2 Frage- und Antwortrunden zu 3 Minuten durch. Dazu möchte ich aber noch mal erklären an diejenigen, die das Format so nicht kennen. Dieses 3 Minuten einer Fraktion beinhalten das Statement, die Frage und die Antwort des Experten. Also noch mal der Appell auch an alle hier im Saal Versammelten, dass Sie Ihre Fragen so stellen, dass auch noch Gelegenheit ist, wirklich eine Antwort darauf zu geben. So, und jetzt haben wir auch das Bild von Harjet Singh. Herzlich willkommen in unserer Runde. Gut, Frau Kofler, wenn Sie starten.
Ich beginne. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Danke an alle, die sich für dieses wichtige Thema interessieren. Wir stehen kurz vor der Weltklimakonferenz COP29 in Baku. Und ich glaube, wir alle merken auch angesichts aktueller Ereignisse, ich denke an Valencia in Spanien zum Beispiel, wie nahe auch die Auswirkungen der Klimakrise bei uns sind und dass auch bei uns sich die Folgen des Klimawandels drastisch verschärfen. Wenn man an Valencia denken, hat man ja zurzeit leider bereits über 200 bestätigte Todesfälle. Was also nötig ist, ist alles zu tun, um diesen Trend umzukehren. um dem etwas entgegenzusetzen. Und aus entwicklungspolitischer Perspektive ist es natürlich wichtig, die Menschen auch mitzunehmen in unserer Gesellschaft und auch in anderen Regionen der Erde. Deshalb ist das Schlagwort Leave No One Behind entscheidend. Und deshalb gilt für uns dieser Zusammenklang, dieses Zusammenspiel von sozial und ökologischer Transformation, also Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, als die zwei Seiten einer Medaille zu betrachten und zusammen zu denken und daran zu arbeiten. Wir alle wissen, dass es dazu auch eben gerade Maßnahmen unserer entwicklungspolitischen Kooperation bedarf, die eben, wie auch bereits, ja, glaube ich, dargelegt, auf einem wissenschaftlich evidenten Ansatz basiert, die multilateral agiert und eben dazu beiträgt, die nationalen Klimaschutzbeiträge, die NDCs und die entsprechend entwickelten nationalen Anpassungspläne mit unserer bilateralen Zusammenarbeit bei den Partnerländern zu unterstützen und zu begleiten. Und für uns ist deshalb wichtig für die COP in Baku drei Punkte, die ich kurz nennen möchte. Das eine ist die Frage, ambitioniert und rasch zu Fortschritten zu kommen, was das Thema Energieversorgung weg von fossilen Energien anbelangt. Also die Frage hin zum Thema Ausbau erneuerbarer Energien. Hier ist ja die Debatte um die Verdreifachung bis zum Jahr 2030 eines der genannten Ziele und eben aber auch die Steigerung der Energieeffizienz, das mit einer Verdoppelung der Effizienzsteigerung Steigerungsrate von 2% auf 4% zum Beispiel benannt wird. Es gibt, wie alle wissen, die Debatte um Klimapartnerschaften und JetPs, wie wir also diese Transformation miteinander gestalten und voranbringen können. Das ist am Ende eines der wesentlichen Ziele, die wir mit Entwicklungszusammenarbeit in diesem Bereich begleiten wollen, Just Transition. Wir wissen, dass wir in der Debatte in Baku, COP29, auch in der Vorbereitung für neue Klimafinanzierungsziele stehen. Das ist sicher eine nicht einfache Aufgabe. Wir wissen, im Jahr 2025 laufen sozusagen die alten Finanzierungsziele aus. Und man muss mit dem sogenannten New Collective Qualified Goal, also eine neue Abkürzung, die sich anbietet zu lernen, NCQG, ja, oder NCQG, wie auch immer Sie wollen, einem Ziel nähern, in dem dargelegt wird oder aufgezeigt wird, wie es gelingen kann, einen fairen Anteil in den unterschiedlichen Ländern einzuwerben, um eben die von mir vorher genannten Umsteuerungsprozesse sowohl im ökologischen, energietechnischen wie im sozialen Bereich voranbringen zu können. Wir setzen uns dafür ein, das schließt eben auch ein, dass neue aufstrebende Schwellenländer, hohe Emittenten, ölproduzierende Staaten beitragen müssen in diesen ganzen Finanzierungsmechanismus. Und wir setzen uns auch für neue und innovative Quellen in diesem Bereich ein. Ich nenne nur mal die Debatte, die wir um die Weltbankreform führen und die Frage der zusätzlichen Mittel für Global Public Goods, aber auch Fragen, die mit Abgaben der Schifffahrt oder des Flugverkehrs zu tun haben, der Milliardärsteuer. Es gibt eine Reihe Überlegungen, wie man hier zu einer anderen Finanzierung noch mal gelangen kann. Und wir wissen natürlich auch, dass öffentliche Finanzierung nur ein Teil des Ganzen ist, sondern dass wir natürlich auch eine Mobilisierung auch der Privatsektorfinanzierung mit einbeziehen müssen. Und der dritte wesentliche Punkt ist die Frage, ins Doing kommen, wie es so schön heißt, in die Umsetzung kommen mit dem, was in der COP28 auch beschlossen wurde, uns insbesondere auch zu Fragen von Loss and Damage. Anpassung wird immer dringlicher. Ich glaube, jeder, der mit offenen und wachen Augen in verschiedenen Partnerländern mit den Menschen spricht, sieht und merkt und hört, wie wichtig Anpassungsmaßnahmen, sei es in der Landwirtschaft, sei es im Städtebau, sei es im Verkehrswesen, in den unterschiedlichsten Bereichen ist. Also Anpassung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch die Frage, wie der in den Vereinigten Arabischen Emiraten beschlossene Fund for Responding to Loss and Damage umgesetzt werden kann, um eben auch hier voranzukommen. Das sind die drei Punkte, die für uns als Bundesregierung von besonderer Bedeutung sind. Gerne in der Diskussion mehr zu solchen Schlagworten, auch wie globaler Schutzschirm gegen Klimarisiken, gerne nochmal zum Fonds oder eben zum Framework for Global Climate Resilience. Es gibt ja verschiedene Dinge noch, die zu diskutieren wären. Aber ich glaube, die Experten sollten zu Wort kommen, dann können wir den Rest in den zwei Fragerunden gestalten.
Ja, vielen Dank, Frau Kofler, für diesen Ausblick auf die COP29. Und jetzt gehen wir zu Harjit Singh und bitten um sein Eingangsstatement für die nächsten 5 Minuten. Herr Singh, Sie haben das Wort.
Honorable members of the German Parliament, esteemed colleagues and representatives,
thank you for the opportunity vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute zu sprechen. Ich möchte hier über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich die Notwendigkeit, dass Deutschland und andere Industriestaaten mehr tun für die Klimafinanzierung und für einen gerechten Übergang weg von fossilen Brennstoffen in Entwicklungsländern. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit hier angesichts des Klimanotstandes. Die globale politische Landschaft verändert sich im Klimabereich und es geht nicht alles in eine gute Richtung. Mit dem Regierungswechsel in den USA, ich bin sicher, Sie verfolgen hier die Nachrichten, nimmt unsere Sorge zu, dass die Klimapolitik in diesem Land, in dem größten Emittenten und größten Produzenten von fossilen Brennstoffen, sich umkehren könnte. Und das hat Auswirkungen auf den gesamten Klimarahmen. Deutschland hat deswegen eine wichtigere Rolle zu spielen als je zuvor. Und Deutschland hat die Chance, nicht nur seine eigenen Verpflichtungen zu verstärken, sondern auch anderen Ländern zu helfen, mehr zu tun. Wir stehen an einem sehr wichtigen Punkt in der Menschheitsgeschichte. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits hier zu erkennen, werden immer schlimmer. Und Hinweis der Dolmetscher aufgrund der Tonqualität kann vermutlich leider nur mit Lücken und Fehlern gedolmetscht werden. Jedenfalls haben die ärmsten Menschen, die schutzbedürftigsten Menschen am meisten zu leiden, diejenigen, die am wenigsten beigetragen haben zum Klimawandel. Es geht also jetzt darum, sich auf eine sauberere Zukunft vorzubereiten, ohne fossile Brennstoffe. Man hat sich verpflichtet, 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, aber das läuft vor allem über Kredite, nicht über Zuschüsse. Und das Geld, was erforderlich ist für den Übergang und für den Ausstieg aus den Fossilen, da geht es um Billionen, nicht um Milliarden. Wir brauchen also öffentliche Finanzierung aus Deutschland und aus anderen Industriestaaten. Klimafinanzierung war in der Vergangenheit viel zu häufig kreditbasiert, nicht zuschussbasiert, was die Schuldenlast von Ländern erhöht hat. Länder, die ohnehin zu kämpfen haben mit Gesundheitsthemen, mit Bildungsthemen. Und es geht hier um Länder, die mit steigenden Meeresspiegeln zu kämpfen haben, mit Dürre. Und das Letzte, was diese Länder brauchen, ist noch mehr Verschuldung. Deutschland kann hier sehr viel mehr tun, indem mehr Zuschüsse gegeben werden, indem Zuschüsse priorisiert werden. Und Deutschland kann mit gutem Beispiel vorangehen, indem es zeigt, dass Klimafinanzierung keine Almosen ist, sondern eine Entschädigung für vergangenes Handeln im Bereich Klima. Öffentliche Finanzierung ist auch notwendig für einen gerechten Übergang in Entwicklungsländern. Länder, die einen Weg finden müssen aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, damit eine tragfähige, nachhaltige Zukunft möglich ist. Deswegen muss die Förderung von fossilen Brennstoffen gestoppt werden. Die fossilen Brennstoffreserven müssen unter der Erde bleiben, damit die Klimaziele erreicht werden können. Aber damit das klappen kann, brauchen die Entwicklungsländer Hilfe, damit sie grüne Arbeitsplätze und Strukturen schaffen können. In Deutschland findet dieser Übergang bereits statt, weg von fossilen Brennstoffen, aber es gibt zu wenig Unterstützung in diesem Bereich für die Entwicklungsländer, die nach wie vor abhängig sind von der fossilen Brennstoffindustrie, und diese Länder brauchen Hilfe. Deutschland ist weltweit führend in der Klimapolitik, erneuerbare Energie, Investitionen in nachhaltige Klimaziele und so weiter und so fort. Aber es muss noch mehr getan werden. Deutschland muss Standards setzen, nicht nur durch die Reduktion von Emissionen, sondern auch durch mehr Unterstützung für die Länder, die an der Front des Klimawandels sind, sozusagen. Deutschland muss robuste Klimafinanzierungsverpflichtungen abgeben und auch andere Länder dazu bringen, noch mehr zu tun als in der Vergangenheit. Und deswegen bitte ich Sie inständig, mehr zu tun im Bereich Finanzierung, in einem Bereich, der angemessen ist angesichts der Krise, vor der wir stehen. Die Finanzierung muss in Richtung 5 Billionen gehen. Letztlich geht es hier um Unterstützung, die Leben retten wird. Und wenn Deutschland hier eine Führungsrolle nimmt, werden andere ihnen folgen. Es ist Zeit nicht für Worte, sondern für Taten. Vielen Dank.
Und wir kämen dann zu Dr. Kira Finke. Und ich bin gespannt, ob Sie die Aussagen von Herrn Singh über das Setzen von Standards, ob wir das schaffen, hier entsprechend kommentieren.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, Vertreter der Bundesregierung. Wir müssen bilanzieren, dass extreme Ereignisse dramatisch zugenommen haben weltweit. In den letzten 24 Monaten mussten wir Stürme, Dürren, Überflutungen wahrnehmen, die wirtschaftliche Rückschläge für unser Land, für viele Länder weltweit bedeuten. Die Wahlen Donald Trumps hat einen dramatischen Rückschlag bedeutet für die internationale Klimaschutzagenda in 2016. Und die erneute Wahl heute wird auch dies für uns bedeuten. Das kommt zu einem Zeitpunkt, wo das CO2-Budget schon sehr klein ist, also der Teil von Emissionen, den wir noch emittieren können, bevor die Temperaturgrenzen des Pariser Abkommens erreicht werden. Das ist also ein massiver Rückschlag. Mit Blick auf die bevorstehende COP in Baku wird es eben einen besonderen Fokus auf die Finanzierung geben. Wir müssen auch feststellen, dass das vorherige Ziel, also das alte Finanzierungsziel der 100 Milliarden bis 2020 und im Zeitraum 2020 bis 2025 eben nicht an dem Bedarf oder den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert war, sondern einfach auch schon zu gering gesetzt war. Gleichzeitig für die nächste Periode, für das New Collective Quantified Goal, sind deutlich mehr Mittel notwendig, auch weil eben auf Seiten der Emissionsminderung leider zu wenig passiert ist in den vergangenen 15 Jahren und wir somit immer schwerere extreme Ereignisse verzeichnen müssen. Das bedeutet also, dass alle Akteure, auch multilaterale Entwicklungsbanken, ihre Klimafinanzierung erhöhen müssen. Auch private Finanzmittel müssten stärker freigeschaltet werden und neue Quellen müssen erschlossen werden. Gerade die Schuldenlast ist für viele Entwicklungsländer sehr einschränkend in ihrer Fähigkeit, sowohl Klimaanpassung als auch Emissionsminderung und dem Umgang mit Verlusten und Schäden zu finanzieren. Es gab den Fortschritt der Einführung des Loss and Damage Fonds mit Zusagen von ungefähr 700 Millionen US-Dollar. Allerdings sind die Schäden natürlich schon deutlich höher. Das sehen wir auch an Ländern wie bei uns in Deutschland, wo im Ahrtal wir versuchen, Schäden durch die extremen Überflutungen schon alleine 30 Milliarden bereitgestellt worden mussten, um den Menschen zu helfen. Und wir sehen eben auf globaler Ebene, braucht es deutlich mehr Geld, um die Schäden zu bewältigen. Auch beim Thema Anpassung haben wir eine Finanzierungslücke von mehreren 100 Milliarden US-Dollar. Wichtig weiterhin für die COP ist die Ankündigung neuer NDCs. Wir gehen davon aus, dass viele Länder jetzt schon neue Ziele verkünden werden, um auch den Druck zu erhöhen für die COP30 in Brasilien. Die Weltgemeinschaft ist eben eindeutig nicht auf Kurs, um das Pariser Abkommensziel, die Temperaturgrenzen einzuhalten. Deswegen müssen eben auch die Zusagen, die schon gemacht worden sind, beispielsweise das Triple Up, Double Down Goal, das beschlossen worden ist, noch mal stärker mit Implementierung hinterlegt werden. Dazu zählt auch, dass wir klare Ausstiegspläne für Kohle, Öl und Gas verfolgen und Fristen setzen, sodass auch erwartbar ist, was eben dadurch folgen kann. Auch für die Wirtschaft ist dies sehr wichtig, mit konkreten Fristen und Ausstiegsplänen zu arbeiten. Deutschland sollte dabei weiterhin Druck ausüben auf andere Länder, um neue Kohle-, Öl- und Gasprojekte zu verhindern und klimaschädliche Subventionen in Klimaschutz und Anpassung umzulenken. Es ist auch sehr, sehr wichtig, das will ich zum Schluss noch einmal betonen, dass es eine sehr starke Verzahnung der verschiedenen Prozesse in der Klimarahmenkonvention gibt, also zwischen dem Global Stocktake Mitigation, Just Transition, eben um diese Kurskorrektur zu vollziehen. Vielen Dank.
Ja. Wo ist es? Vielen Dank für das Statement. Und wir kämen nun in unsere Fragerunde. Wie gesagt, Frage und Antwort in 3 Minuten. Aber vielleicht gibt es auch eine Frage. Manchmal gibt es 2 Fragen. Die SPD beginnt mit Sahne Abdi.
Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal darauf eingehen wollen, dass die diesjährige Weltklimakonferenz ja ausgerechnet in Aserbaidschan stattfindet und dass das mindestens schwierig ist. Die Menschenrechtslage im Land ist seit Jahrzehnten schlecht. Darüber hinaus ist im Hinblick auf die Bemühungen im Kampf gegen Klimawandel eben Aserbaidschan ja eher auf der Seite derer, die sich eben für stärkere Anstrengungen, die nicht für stärkere Anstrengungen gekämpft haben. Vielmehr profitiert das Regime von der Ausbeutung, dem Verkauf fossiler Energien. Genau, daher ist eher zweifelhaft, wie groß das Interesse an einem erfolgreichen Abschluss im Bereich der Klimapolitik ist. Meine Frage an Staatssekretärin Bärbel-Kofler: Wie versucht die Bundesregierung eben angesichts der beschriebenen Problematiken die COP in Baku dennoch für die eben dringend benötigten Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel zu nutzen? Und inwieweit können mögliche Beschlüsse auch über das hinausgehen, was die aserbaidschanische Regierung eben anstrebt, um eine rasche Umsetzung der COP28-Beschlüsse zu beispielsweise Entwaldungsstopp, Energieeffizienz und der Abkehr von fossilen Energien sicherzustellen?
Die Frage ging an Frau Kofler und die kann sie jetzt auch beantworten.
Ich glaube, es gibt noch eine zweite Frage, darum versuche ich es auch kurz zu machen. Also wichtig ist bei der COP-Präsidentschaft zu wissen, dass sie nach einem bestimmten Schlüssel verteilt wird und das nicht ausgesucht wird, sondern dass alle Weltregionen gleichmäßig bei der Präsidentschaft berücksichtigt werden müssen. Und in dieser Verteilung war in diesem Fall oder in diesem Jahr der osteuropäische Raum an der Reihe. Und Aserbaidschan war der aus diesem Ländergemenge gefundene Kompromiss. Das ist, glaube ich, weder eine Wertung der Menschenrechtssituation noch sonstiger Fragen, sondern das ist die Frage, wie man die COP-Präsidentschaft verteilt. Uns ist sehr bewusst, dass es kritische Stimmen gibt. COP-Präsident ist der aserbaidschanische Umweltminister Mukhtar Babayev, dass es große Bedenken oder gibt, ihn gerade natürlich auch sieht als Chef des staatlichen oder ehemaliger Chef des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Aserbaidschans. Trotzdem muss man mit der eben gewählten Präsidentschaft darauf hinwirken, dass die Präsidentschaft als solches eine möglichst konstruktive Rolle spielt. Das ist natürlich auch eigentlich im Interesse der jeweiligen Präsidentschaft, weil die Länder natürlich auch darstellen wollen, dass sie in der Lage sind, hier zu einer solchen Konferenz positive Beiträge zu leisten. Wir als Bundesregierung und auch als BMZ versuchen immer darauf hinzuwirken, dass für uns die Beteiligung der Menschen eine entscheidende Rolle ist, wenn die Frage gelingen soll, wie wir Transformation gestalten. Und dazu gehört natürlich die Zivilgesellschaft, dazu gehört die Jugend. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das in Aserbaidschan äußerst schwierig ist und wir versuchen darauf auch hinzuwirken. Und selbstverständlich ist eine Konferenz als Konferenz natürlich frei, Ziele umzusetzen, auf die sie sich einigen können.
Vielen Dank, Frau Kofler. Und für die CDU/CSU Dr. Wolfgang Stiffinger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mit einer Frage an Frau Finke starten. Und zwar geht es mir um den Fortschritt bei den SDGs, wo ja eben auch natürlich auch das Thema Umwelt, Klima auch eine große Rolle spielt. Aber vor allem auch, wenn wir uns die ersten beiden Ziele anschauen, nämlich Armut und Hunger, natürlich auch mit dem Thema Umwelt und Klima auch zusammenhängen. Jetzt haben wir aktuell natürlich auch die Debatte über Haushalte und welche Mittel stehen zur Verfügung. Und deswegen ist für mich einfach auch die Frage, welche Schwerpunkte wir setzen, beziehungsweise wir stehen vor einem Verteilungsproblem am Ende des Tages auch. Und Sie sind ja für Krisenprävention und auch Friedensförderung auch eine Expertin. Von daher konkret auch die Frage an Sie, welche Verteilungsprobleme, gerade auch mit Hinblick auf Armut, auf Hunger, auf Gesundheitsversorgung, sehen Sie im Zusammenhang auch im Bereich mit Klima? Also wo sollten wir denn aktuell auch beim Hinblick Krisenprävention eher den Schwerpunkt setzen?
Frau Dr. Finke.
Vielen Dank für die Frage. Wir stehen natürlich da vor, im Rahmen der Haushaltssituation vor massiven Verteilungsproblemen. Und es ist natürlich sehr schwierig zu priorisieren zwischen den verschiedenen Themen, die Sie gerade genannt haben, Armutsbekämpfung, auch Bildung, möglicherweise auch andere Ressourcenfragen, Wasser etc. Aus meiner Sicht braucht es hier ein fundamentales Umdenken mit einer stärkeren Priorisierung von präventiven Maßnahmen. Und wir brauchen eine andere Erfassung von Verschuldung. Also wir haben die Thematik, dass eben die Aufnahme von Schulden für viele Länder sehr schwierig ist, weil die Kosten dafür sehr hoch sind. Da braucht es Mechanismen, um dem entgegenzutreten. Gleichzeitig verschulden aus meiner Perspektive wir uns, zumindest theoretisch bei anderen Ländern, indem wir sehr viele Emissionen ausstoßen und damit eben zu Krisen in anderen Ländern auch beitragen, indirekt, auch ungewollt. Aber wir tragen dazu bei über die Klimafolgen. Insofern bräuchte es aus meiner Warte eine ökologische Schuldenbremsung, und um dem Einhalt zu gebieten.
Darf ich auch mal direkt nachfragen, weil Sie auch natürlich die Rolle auch Deutschlands oder von Industriestaaten ansprechen. Für mich stellt sich aber die Frage, inwieweit wir eine weitaus größere Hebelwirkung hätten, wenn wir den Euro, den wir hier ausgeben für manche Maßnahmen, wo vielleicht gar nicht mal der Nutzen wirklich messbar sind, nochmal mehr Zentimeter, 10 Zentimeter Styropor an die Häuser zu kleben, mal ein Beispiel zu nennen. Wenn wir diesen Euro in Entwicklungsländer investieren, dass wir einen weitaus größeren Hebel hätten, um wirklich fürs Klima auch etwas zu erreichen?
Kurze Antwort, Frau Finke.
Das ist eine berechtigte Nachfrage, aber es braucht natürlich beides. Wir brauchen mehr Entwicklungsfinanzierung aus genau dem Grund, weil wir sehr viel erreichen können. Aber natürlich auch, um politische Glaubwürdigkeit zu erhalten, braucht es eben auch die Emissionssenkungen bei uns, um mit gutem Beispiel voranzugehen und auch entsprechend auf andere Länder einwirken zu können, eben zum Beispiel nicht in Regenwäldern wie im Kongo-Becken nach Öl zu bohren.
Jetzt für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Katrin Henneberger.
Vielen Dank. Meine erste Frage ginge an Herrn Singh. Sie hatten auch zum Thema Aufschluss von Fossilen dies angesprochen. Können Sie uns noch mal stärker berichten, was Ihre Forderungen sind, auch mit Blick auf NDCs und natürlich auch mit Blick auf den Fossil Free Non-Proliferation Treaty? Meine zweite Frage wäre an Dr. Finke, ob Sie noch mal darauf eingehen können, verstärkt, welche Auswirkungen die Ergebnisse der US-Wahl auf die Klimakonferenz haben werden und auch auf die internationale Klimapolitik insgesamt und auf welches Worst-Case-Szenario wir uns auch hier vorbereiten müssen. Und an die Bundesregierung nochmal Aserbaidschan als Gastgeberland aufgreifen. Es gibt ja aktuell um die 300 politische Gefangene in Aserbaidschan und unter anderem auch ein Mensch, der Professor an der TU Dresden auch war, der unter Hausarrest steht und dringend medizinische Versorgung braucht, also dringend eigentlich ins Ausland gebracht werden müsste. Was erwartet die Bundesregierung von Aserbaidschan, sich während der COP auch für Menschenrechte einzusetzen und auch politische Gefangene freizulassen, wie beispielsweise den Professor? Danke.
Es waren viele Fragen und wir fangen an mit Herrn Singh zur Beantwortung und müssen vielleicht die letzte Frage in die nächste Runde dann verschieben.
Thank you very much for the question.
Ja, vielen Dank für die Frage. Als Teil des Vertrags zur Nichtverbreitung der fossilen Energien muss ich sagen, dass wir eine große Dynamik sorgen konnten während der letzten drei Jahre. Wir haben nun viele Mitgliedstaaten, die sich auch engagieren. Es gibt jetzt 14 Nationen, die sich da einsetzen, 120 Regionen und Städte bringen sich da auch ein. Tausende Organisationen sind mit an Bord. Es gibt da wirklich eine große Dynamik. Wir möchten, dass sich noch mehr Länder anschließen, auch Deutschland, um sich unserem Ziel anzuschließen, damit wir uns dem Thema des Abbaus von fossilen Energien viel umfassender widmen können. Wir konnten also wirklich viel Schwung generieren als Ergänzung zum Pariser Klimaabkommen. Und wenn es um die NDCs geht, dann denke ich, dass das wirklich eine historische Gelegenheit ist. Wir haben jetzt wirklich große Chancen. Die Verantwortung liegt da wirklich mehr bei den entwickelten Ländern. Nicht nur mit Blick auf die Reduzierung von Emissionen zu Hause, sondern auch Investitionen, um andere Länder zu unterstützen. Wir wissen alle, dass sich dass Präsident Trump nun gewählt ist, und wir wissen, dass Bohrungen wirklich besorgniserregend sind, und es gibt viele Länder, die da noch eine Ausweitung fordern, und das ist besorgniserregend, und deswegen brauchen wir einen Ausstieg aus den fossilen Energien dringend.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer von einem sehr renommierten Potsdamer Institut hat vor der COP28 in Dubai damals den Teilnehmern geraten, die internationale Klimaschutzfinanzierung zu reformieren. Und zwar hat er angeregt, die Auszahlung der Klimahilfen nicht mehr bedingungslos zu verteilen, sondern an die Existenz eines CO2-Preises und dessen Höhe im Empfängerland zu knüpfen. Zitat Herrn Edenhofer: Wenn das kommt, wäre genug Platz für alle möglichen Projekte, und der Green Climate Fund der UN müsste sich keine Sorgen mehr machen, ausgenutzt zu werden. Deswegen geht meine erste Frage an Herrn Singh. Sie haben sehr viel von den hohen Summen gesprochen, die aufgebracht werden müssen für die globale Transformation. Sie haben da aber eigentlich ausschließlich über Staatsgeld gesprochen. Ich wollte fragen, welche Rolle in Ihren Augen da privates Kapital spielt, und insbesondere die Frage, wie Sie zu dem Mechanismus der CO2-Bepreisung stehen, die ja auch im Prinzip privat, also zwar natürlich staatlich vorgeschrieben ist, aber dann eben ein Instrument ist, für eine private Finanzierung einzubringen, wie Sie zu diesen Instrumenten stehen.
Herr Singh, Sie haben das Wort.
So, we very strongly believe that,
wir glauben daran, dass öffentliche Finanzierung die Grundlage darstellen muss, um mehr private Finanzierung zu bekommen. Öffentliche Finanzierung ist derzeit nicht ausreichend, und deswegen fordern wir $1 Billion. Es gibt einen Bericht von Oil Change International mit der Schätzung, dass wir $5 Billionen allein in den Industriestaaten bekommen, wenn es eine Vermögenssteuer für Milliardäre gäbe zum Beispiel. Das würde $483 Milliarden freisetzen. Eine Finanztransaktionssteuer könnte helfen. Eine Steuer auf Waffen, auf Luxusgüter. All das könnte Milliarden bringen. Die Militärausgaben könnte man um 20% reduzieren. Dadurch würde man mehr als $450 Milliarden freisetzen. Auch Subventionen für fossile Brennstoffe. Wenn man die kürzen würde, würde man jährlich $270 Milliarden freisetzen in den Industriestaaten und $460 Milliarden global gesehen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte man bis zu $5 Billionen freisetzen. Unsere Schätzungen, 5 Billionen oder auch nur 1 Billion. Wir brauchen viel, viel mehr Geld. Und da kommt natürlich die Privatwirtschaft mit ins Spiel und auch die CO2-Bepreisung. Aber die Grundlage muss die öffentliche Finanzierung sein. In meinem Land gibt es eine CO2-Bepreisung. Das funktioniert in Indien und das ist wichtig, aber es muss Hand in Hand gehen mit öffentlicher Finanzierung.
Ja, vielen Dank. Was ich, glaube ich, schwieriger finde wie einen Austragungsort einer Konferenz. Frau Abdi ist eine Bundesregierung, die Gasdeals mit Baku macht und da kein Störgefühl hat. Dann zum Eigentlichen. Die Klimafinanzierung, die steht, glaube ich, seit heute Morgen doch ziemlich in Frage. Und da würde mich interessieren, wie die Vertreter auch der Bundesregierung damit umgehen wollen, dass zu erwarten ist, dass sich die USA zukünftig aus solchen Projekten wieder zurückziehen wird. Gibt es da, wie in deutschen Medien behauptet wird, keinen Plan B? Und wie wollen Sie das dann finanzieren oder ausgleichen, wenn wir in Deutschland nicht mal mehr in der Lage sind, ausgeglichene Haushalte zu finanzieren? Vielleicht direkt an Frau Kofler. Danke.
Frau Kofler, Sie sind angesprochen.
Ja, das ist natürlich jetzt ein weites Feld für Spekulation und meine Glaskugel ist hier auch nicht ganz so groß. Denn es gibt Zusagen der USA zum Thema Klimafinanzierung der letzten Jahre, was auch die Biden-Administration zugesagt hat. Also wenn ich die Zahl nenne, für 22 5,8 Milliarden US-Dollar, für 23 9,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt haben. Es gibt auch ein großes Gap dessen, was an Notwendigkeiten der USA als großer Emittent oder größter Emittent nötig wären in der Finanzierung. Dort wurde auch für das Jahr 2024 11 Milliarden zugesagt, die allerdings auch nicht bisher alle in Realität sich manifestieren. Ich will sagen, es gibt ohnehin ein großes Gap dessen, was hier noch zu finanzieren wäre. Und was jetzt wirklich passiert oder welche Dinge angekündigt werden, das entzieht sich natürlich der Kenntnis von uns allen an dieser Stelle. Und ich glaube, es verbietet sich in dem Moment auch die Spekulation darüber, welche Beschlüsse gefasst werden oder gefasst werden könnten. Ich möchte auch nichts präjudizieren. Man muss sehen, wie sich die Vereinigten Staaten jetzt erstmal verhalten werden in diesem Thema. Vielleicht gibt es dort auch nochmal anderes Nachdenken über bestimmte Dinge. Das soll man ja nie ausschließen. Und natürlich wird es eine Aufgabe der Weltgemeinschaft sein, alles Nötige zu tun und zu finanzieren nach Auslaufen von 2025, den bisher 100 Milliarden Vereinbarungen, die getroffen worden sind, um eben die Notwendigkeiten der Umstellung auf fossilfreie Energieerzeugung zu ermöglichen. Und das ist eine Aufgabe, die man auch gemeinsam als Weltgemeinschaft beraten muss. Dazu dient im Übrigen auch die COP, die ja gerade sich diese Aufgabe stellt.
Vielen herzlichen Dank. Wollen Sie noch eine weitere Frage stellen? Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir in die zweite Fragerunde. Und da wir gut in der Zeit liegen, können wir jetzt 4 Minuten pro Fraktion machen. Das entspannt das vielleicht etwas. Die SPD beginnt wieder mit Sahne Abdi.
Dabei wollte ich es gerade so kurz machen, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Herrn Singh. Danke, dass Sie heute hier uns zugeschaltet sind. Vor 2 Jahren gelang eben auf der COP27 mit der Etablierung des Loss and Damage Fonds ein Durchbruch an einer entscheidenden Stelle der internationalen Klimaverhandlungen. Auf der COP28 im vergangenen Jahr wurde die Finanzierung dann operationalisiert. Ich möchte Sie gerne fragen, wie beurteilen Sie die Entwicklung seither und an welchen Stellen benötigt es aus Ihrer Sicht vielleicht noch Nachschärfungen? Vielen Dank.
Herr Singh.
Thank you very much for the question.
Vielen Dank für die Frage. Ja, es ist so, bei der COP27, da war das eine historische Einigung, den Loss and Damage Fonds, den Fonds für Klimaschäden und Verluste. Dieses Jahr gab es 3 Board-Treffen, und ich war dabei und in den Philippinen werde ich im Dezember auch wieder dabei sein. Da freue ich mich drauf. Alle Mitglieder des Board, einschließlich Deutschland, haben hier eine sehr aktive Rolle gespielt, wofür ich sehr dankbar bin. Sie haben sich sehr aktiv engagiert und wirklich viel dafür getan, diesen Fonds auch in die Tat umzusetzen und Wirklichkeit werden zu lassen. Bei den ersten 3 Treffen haben wir viel über die administrativen Fragen gesprochen. Das war auch wichtig, um sicherzustellen, dass es ein Sekretariat gibt und dass es einen Exekutivdirektor gibt. All das ist jetzt umgesetzt worden. Und ich hoffe, dass beim nächsten Treffen und in der Zukunft der Fokus darauf liegen wird, wie wir den Fonds weiter kapitalisieren können. Wie Frau Dr. Finke schon gesagt hat, wir haben 700 Millionen Dollar bereits gesichert, aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts des Bedarfs. Schätzungen zufolge besteht der Bedarf allein in Entwicklungsländern bei 290 bis 580 Milliarden Dollar jährlich. Und wir müssen sicherstellen, dass dieses Geld auf tragfähigere Art und Weise bereitgestellt wird, aus öffentlicher Finanzierung oder auch aus anderen Quellen. Ich habe ja schon einige Finanzquellen gesprochen, weniger Subventionen, eine Finanztransaktionssteuer und so weiter und so fort. Also es gibt da viele Ideen, die im Raum stehen, und jetzt besteht die Möglichkeit, sich mit diesen Quellen zu befassen und auch mit der Verteilung der Mittel sich zu befassen. Wie verteilt man das Geld unter den Ländern? Wie stellt man sicher, dass die Systeme wirklich laufen? Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zugang. Und Deutschland und viele andere Industriestaaten haben Interesse wirklich daran gezeigt, sicherzustellen, dass das Geld bei den Menschen vor Ort ankommt, dass es hier Zugang gibt und dass die Ressourcen mehrheitlich wirklich auf lokaler Ebene vor Ort ausgegeben werden. Also ich sehe da viel Engagement seitens der beteiligten Länder im Board bei der Umsetzung des Fonds. Und jetzt, wo wir das Sekretariat haben und den Exekutivdirektor seit 1. November, da müssen jetzt wirklich alle gemeinsam daran arbeiten, dass der Fonds aufgestockt wird und dass die Systeme wirklich effektiv und effizient arbeiten, um das Ziel umzusetzen. Also ich sehe das positiv, aber ich hoffe gleichzeitig, dass Deutschland hier weiter eine Führungsrolle spielen wird und dass die Mittel, die bei COP28 zugesagt wurden, auch umgesetzt werden und dass das Geld auf den Konten ankommt, damit die Länder, die bereits in einer Klimakrise stecken und die dringend Hilfe brauchen, diese Hilfe jetzt auch bekommen. Also ich wünsche mir mehr Führung aus Deutschland und aus anderen Industriestaaten.
Wollen Sie noch eine Nachfrage stellen, Frau Abdi? Nein, das ist auch ziemlich kurz. Deshalb kommen wir zur CDU-CSU, Dr. Wolfgang Stehfinger.
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Ich habe auch eine Frage an Herrn Singh. Sie haben jetzt auch mehrfach betont, die Führungsrolle Deutschlands. Ich möchte mal an Sie auch die Frage stellen, inwieweit Sie denn mit beispielsweise der indischen Regierung auch im Kontakt sind. Wir wissen ja, dass Indien eine der größten Volkswirtschaften ist, die auch am schnellsten wächst, mit einer jährlichen Wachstumsrate von ungefähr 8%. Und mit diesem Wachstum steigen natürlich auch die Emissionen bis 2030 um wohl 30%. Von daher konkret die Frage, sind Sie hier mit Ihrer Regierung auch im Kontakt? Und vielleicht ein bisschen provokant, ist Ihre Regierung bereit, auf Wachstum zu verzichten, wenn dieses Wachstum durch schädliche Emissionen passiert? Und inwieweit, welche Rolle spielt die indische Regierung auch bei den BRICS-Staaten und welche Ziele bzw. vor allem welche klimapolitischen Ziele verfolgt die indische Regierung hier und mit welchem Nachdruck verfolgt sie die auch mit den entsprechenden anderen Partnern in den BRICS-Staaten?
Herr Singh, Sie sind angesprochen und können die Frage beantworten.
Thank you very much for your question.
Vielen Dank für diese Frage. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass als Kämpfer für die Klimagerechtigkeit, wenn ich mir die globale Ebene anschaue, dann schauen wir natürlich darauf, ob mein Land und auch andere Länder ihre Rolle spielen, einen fairen Anteil übernehmen. Und ich muss sagen, wenn ich mir Indien anschaue und die historischen Emissionen oder die Pro-Kopf-Emissionen, da steht Indien gar nicht so schlecht da, wenn es um die Zielsetzung geht. Da ist das Ziel, bis 2030 50% aus nicht fossilen Quellen Energie zu bekommen oder die Erneuerbaren auf 500 Gigawatt auszubauen. Das sind ehrgeizige Ziele. Angesichts und in Anbetracht der Geschichte des Landes, in Anbetracht dessen, wo wir herkommen seit der Unabhängigkeit 1947 und angesichts der Tatsache, dass es Millionen Menschen gibt in unserem Land, die immer noch keinen Strom haben. Wir stehen noch ganz am Anfang der Industrialisierung. Millionen Menschen brauchen Arbeit. Indien muss sehr, sehr viel noch tun. Und es ist auch so, dass 87% der grünen Finanzierung in Indien aus dem Inland kommt. Das heißt, das Land ist weitestgehend allein, wenn es darum geht, die ehrgeizigen grünen Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Außerdem sind wir der Gastgeber der Internationalen Solarallianz. Also Indien tut viel. Und es ist natürlich so, dass Indien nach wie vor abhängig ist von fossilen Brennstoffen, Kohle in erster Linie, für die Stromerzeugung. Und da wünschen wir uns natürlich, dass Indien sehr schneller aus fossilen Brennstoffen aussteigt, viel schneller als geplant derzeit. Und dafür ist Finanzierung und Technologie sehr wichtig. Also stellen Sie sich vor, was Indien alleine schon tut. Mit Hilfe könnten wir noch sehr viel mehr tun. Gleichzeitig übe ich als Bürger natürlich weiterhin Druck aus auf die indische Regierung. Ich lebe in Delhi und ich bin täglich betroffen von der Luftverschmutzung. Delhi ist die am schlimmsten verschmutzte Stadt der Welt. Wir als Bürgerinnen und Bürger freuen uns da natürlich nicht darüber. Und deswegen wünschen wir uns, dass mehr getan wird, nicht nur im Interesse der globalen Klimapolitik, sondern auch als Bürger dieses Landes. Und deswegen ist es wichtig, dass Länder wie Indien und auch andere große Volkswirtschaften mehr tun. Aber gleichzeitig muss das Prinzip der Gerechtigkeit und der fairen Lastenteilung gelten. Und Länder, die noch nicht so entwickelt sind wie Deutschland zum Beispiel, müssen unterstützt werden. Es geht um Gerechtigkeit und eine faire Lastenteilung.
Die Grüne wird Frau Katrin Henneberger ins Geschehen eingreifen.
So, meine ersten zwei Fragen betreffen Menschenrechte und US. Wahl. Und dann hätte ich aber noch zwei weitere Fragen. Einmal nochmal an die Bundesregierung, weil Herr Singh hat auch die Notwendigkeit einer Erhöhung der Finanzierung für Loss and Damage angesprochen. Und warum ist dies nicht Teil des Verhandlungsziels für Klimafinanzierung? Und was sind hier die Ansätze der Bundesregierung? Und dann hätte ich noch an Singh die Nachfrage mit Blick auf Verschuldung von Ländern, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, weil parallel zu COP wird auch der G20 stattfinden. Und welche fairen Maßnahmen wären notwendig für eine Entschuldung?
Dann würde ich sagen, fangen wir mit Frau Kofler an in Sachen Menschenrechte, politische Gefangene und Loss and Damage.
Ich fange mal mit Loss and Damage an und würde für das Thema Menschenrechte auch nochmal die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt übergeben, wenn mit Erlaubnis, die in den Details dann zu der Frage auch nochmal mehr konkret sagen kann. Ich darf daran erinnern, dass wir im letzten Jahr bei der COP, also bei der COP 28 im Jahr 23 100 Millionen US-Dollar gegeben haben, um dieses Thema Loss and Damage und Loss and Damage Fund überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen und voranzubringen. Und dass auch wir eines der Länder sind, die beim Thema Anpassung einen sehr, sehr hohen Anteil der gesamten Mittel, die wir bei Klimaschutz oder für Klimaschutz oder Kampf gegen den Klimawandel einsetzen, auch in das Thema Anpassung investieren. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wie die zukünftige Entwicklung aussieht, und wir können uns sehr wohl vorstellen, mehr im Bereich Loss and Damage zu tun, ist natürlich eine Frage, die, ihr wisst es alle, wir sind gerade mitten in den Haushaltsberatungen, auch von diesen zukünftigen Beratungen abhängt, in aller Kürze.
Das Amt noch ergänzen, bitte.
Ja, zu den Menschenrechten in Aserbaidschan. Wir sehen, dass sich die Menschenrechte in Aserbaidschan im Vorfeld der COP weiter verschlechtert haben. Und Aserbaidschan ist klar an die Europäische Menschenrechtskonvention und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gebunden. Die Bundesregierung setzt sich für die politischen Inhaftierten ein, insbesondere in den diplomatischen Gesprächen, die mit der aserbaidschanischen Regierung geführt werden, um ihre gesundheitliche Lage zu verbessern, ihre Lage in den Gefängnissen insgesamt, aber eben auch, um die Gesamtlage anzugehen. Grund dahinter sind nämlich die restriktive Gesetzgebung in Aserbaidschan, also die etwa das Mediengesetz oder das Gesetz über die politischen Parteien. Das ist bei der Bundesregierung jetzt nicht erst im Vorhinein der COP beziehungsweise während der COP der Fall, sondern wird konstant von der Bundesregierung angesprochen und wird auch nach der COP noch der Fall sein.
Ja, die Frage an Herrn Singh war noch die Sache Verschuldung. Wenn Sie da kurz noch machen, dann haben wir vielleicht noch ganz kurz Zeit für die Frage an Frau Finke.
Ja, natürlich, gerne. Ich sage da gerne etwas zu diesem Thema. Die Schulden sind stark gestiegen in den Entwicklungsländern. Wir sprechen hier über mehr als 60% über dem BIP. Und das hat sich fast verdreifacht zwischen 2011 und 2022. Und viele dieser Länder sind auch sehr stark betroffen vom Klimawandel. Ihre Schulden sind viermal höher als vor 10 Jahren. Und das bedeutet wirklich, dass diese Länder nicht die Kapazitäten haben, um sich dem Klimawandel zu stellen und ihn zu bekämpfen. Und deswegen fordern wir einen Schuldenerlass. Nur so können wir Gelder freisetzen, um reagieren zu können auf den Klimawandel und resilienter zu werden. Wir schauen uns das also auch aus der Perspektive der Klimagerechtigkeit an. Es geht nicht nur um kurzfristige Maßnahmen. Wir brauchen wirklich einen Schuldenerlass, denn die Situation ist wirklich als extrem kritisch einzustufen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe in der letzten Fragerunde die Rolle des privaten Kapitals thematisiert. Das möchte ich auch weiterhin tun. Frau Dr. Finke, Sie haben auch von sich aus schon in Ihrem Eingangsstatement auf die Bedeutung von privatem Kapital Hebelung hingewiesen. Aber wir haben keine Verhältnisse gehört. In der freien Wirtschaft ist es so, dass bei Investitionen 90% ungefähr der Investitionen aus der Privatwirtschaft kommen, 10% kommen vom Staat. Es ist jetzt nicht 1:1 zu vergleichen, aber man hat da so eine Größenordnung. Wie stellen Sie sich die Größenordnung bei der Klimafinanzierung vor? Bei Herrn Singh klang das ziemlich genau andersrum auf meine Frage. Wie sehen Sie das?
Frau Finke, Frage ging an Sie.
Danke. Also wir brauchen auch mehr natürlich privates Kapital als staatliches Kapital, das ist ganz klar. Wir brauchen aber ein deutliches Engagement bei der Senkung der Kapitalkosten durch den Staat, sodass wir eben eine Dynamisierung erwirken können. Das finde ich auch wichtig im Hinblick auf die Wahl Trumps. Auch hier denke ich, dass die USA durch privates Kapital weiterhin auf subnationaler Ebene durch Philanthropie und so weiter eine wichtige Rolle spielen werden und wir uns daran auch orientieren würden. Ich würde gerne auch noch kurz vermerken, dass natürlich auf der COP in Baku, über die wir heute sprechen, das Biden-Team noch im Amt sein wird. Aber natürlich die Zusagen, die dort getroffen werden, sind dann nicht mehr zuverlässig, weil die Umsetzung dann in Frage steht. Trotzdem ist es wichtig, dass Deutschland auf die weitere Umsetzung der bereits bestehenden Zusagen, dass sie diese einfordern und eben auf subnationaler Ebene stärker vorangehen. Wenn wir über Wachstumsfragen sprechen, ist es eben auch so, dass vor allem unser Wohlstand durch die Klimafolgen immer mehr gefährdet wird. Das stellt Trump auch in Frage. Ich empfehle hier die Lektüre auch des Projekt 2025. Natürlich wissen wir nicht genau, was kommt, aber Trump hat mehrfach angekündigt, die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausführen zu wollen. Im Projekt 2025 ist von Klimafanatismus die Rede. Es ist in Frage gestellt worden, dass Klimawandel Armut befördert, was natürlich offenkundig ist. Man muss sich ja nur die Extremwetterereignisse und die Folgen für die Menschen vor Ort ansehen. Es steht im Raum, dass NOAA abgeschafft wird. Es steht im Raum, grüne Subventionen abzuschaffen. Der Trade and Technology Council, der ein wichtiges Element der transatlantischen Zusammenarbeit auch im Bereich von Klimawirtschaftsförderung, Klimaschutzförderung ist in Frage gestellt durch die Trump-Wahl. Nochmal zu den Fragen der Marktmechanismen und der Verknüpfung von Zusagen zu Marktmechanismen. Ja, natürlich, wir müssen weiterhin versuchen einzufordern, einen globalen Preis auf CO2 zu erheben. Das ist aber unter der jetzigen Gemengelage nicht wahnsinnig aussichtsreich. Es wäre ja schon ein Fortschritt, einen CO2-Preis von 0 Euro zu haben, also gleichbedeutend damit, dass wir Subventionen von fossilen Industrien abschaffen würden. Und hier haben wir sowohl inländisch etwas zu tun, aber das wäre etwas, über das man nachdenken könnte, auch in Verbindung in bilateralen Abkommen, in plurilateralen Partnerschaften. Vielen Dank.
Herr Mansson, weitere Frage? Nicht der Fall. Dann kämen wir zur AfD, Herr Markus Frohnmeier.
Ich hätte eigentlich nur noch mal eine Nachfrage an Frau Kofler. Ich habe Ihren Ausführungen vorhin also entnommen, dass für einen Ausstieg der Amerikaner keine Bereitschaft besteht im Moment oder auch noch kein Plan da ist, den Finanzierungsausfall zu kompensieren, zumindest mittelfristig.
Frau Kofler.
Herr Frohmeier, das bewegt sich alles im Bereich der Spekulation. Und ich habe ja gerade vorher auch die Zahlen genannt, die die USA zugesagt haben, von denen ja noch nicht alle umgesetzt sind. Es bewegt sich wirklich im Bereich der Spekulation, wie Ausfälle aussehen können. Es wurde ja gerade von Frau Finke, von Frau Dr. Finke auch nochmal genannt, dass man im subnationalen Bereich, aber auch im philanthropischen Bereich durchaus auch aus den USA mit einer Reihe von Finanzierungsströmen noch rechnen kann und das auch wahrscheinlich ist. Und am Ende des Tages ist die Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel, die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen und Loss-and-Damage-Maßnahmen eine Aufgabe, auf die wir uns alle gemeinsam miteinander verständigen müssen als Weltgemeinschaft. Und das ist eben auch etwas, was wir gemeinsam auf der COP diskutieren. Und daran bemessen sich auch die deutschen Beiträge, dass wir entsprechendes Engagement haben, das Thema Klimawandel sehr, sehr ernst nehmen und auch gerade die Fragen der Anpassung und der Verluste und Schäden der Menschen sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, das haben wir gezeigt in allem, was wir bisher getan haben.
Herr Frohnmeier, weitere Frage?
Also, wenn ein Präsident quasi mit dem Wahlkampfversprechen antritt, dass er die woke Klimapolitik beenden wird und auch wieder aus dem Klimaabkommen aussteigt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gegeben. Dann reden wir nicht über Dinge, die... aber eine Regierung muss ja in der Lage sein, sich auf etwas vorzubereiten. Und die Frage ist ja einfach, ich wollte einfach nur noch mal nachfassen, ob die Bundesregierung dafür Maßnahmen getroffen hat. Ich entnehme dem jetzt nicht.
Frau Kofler bzw. andere Vertreter der Bundesregierung.
Ich habe meinen vorherigen Ausführungen, die ich glaube sehr klar und deutlich waren, nichts hinzuzufügen.
Will noch jemand ergänzen aus der Bundesregierung? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir am Ende dieser Fragerunde, aber wir haben noch 5 Minuten Zeit. Deshalb würde ich noch mal die Runde eröffnen. Gibt es noch eine dringende Nachfrage aus einer der Fraktionen? Dann bitte ich einfach jetzt um eine Wortmeldung. Es scheint nicht der Fall zu sein. Dann erlaube ich mir selbst noch hier eine Frage an die beiden Experten zu stellen. Sie haben ja gesehen, wir haben nie genug Geld für all das, was wir uns eigentlich an Maßnahmen erwünschen, um das Klima in den Griff zu kriegen. Aber wo würden Sie die Priorität setzen? Würden Sie das Geld, wenn Sie jetzt 1 Milliarde hätten, wo würden Sie das Geld einsetzen? Bei Loss and Damage oder bei CO2-Vermeidung? Oder in welchem Sektor würden Sie es einsetzen? Herr Singh und dann Frau Dr. Finke.
I wish you had asked this question to me 30 years ago. I would have said
ich
mitigation.
Wünschte, Sie hätten mir diese Frage vor 30 Jahren gestellt. Damals hätte ich gesagt Milderung, denn das war das die Priorität damals. Aber jetzt müssen wir uns wirklich von den fossilen Energien wegbewegen und wir müssen uns vorbereiten auf Katastrophen. Wir müssen präventive Maßnahmen nehmen. Wir haben gar nicht die Wahl, Prioritäten zu setzen, wenn wir das 1,5-Ziel erreichen möchten. Wir müssen weiterhin an der Milderung arbeiten, aber auch an den anderen Zielen. Wir müssen das Geld so einsetzen, dass die Menschen, die die Auswirkungen schon spüren, in die Lage versetzt werden, die besten Lösungen für sie selbst zu finden und umzusetzen. Und wir brauchen die nötige globale Zusammenarbeit, denn die ist noch nicht gut genug. Wir müssen sicherstellen, dass grüne Technologien überall verfügbar sind. Wir müssen sicherstellen, dass es Zugang gibt zu den entsprechenden Finanzmitteln, die dann gemäß der entsprechenden Märkte funktionieren müssen. Wir müssen also die entsprechenden Länder und Menschen ins Zentrum setzen, damit das Geld richtig ausgesetzt
Sie
wird.
Haben mich nach Priorisierung gefragt und angesichts der Tatsache, dass wir vor einem sehr tiefen Abgrund stehen, mögliche Kippelemente im Erdsystem, würde ich Emissionsminderungen priorisieren, auch weil dies positive Nebeneffekte haben kann für die Entwicklung. Beispielsweise, wenn man über Elektrifizierung dezentraler Energiesysteme, dies kann auch einen Beitrag leisten zur Armutsbekämpfung. Das bedeutet nicht, dass wir keine Finanzierung für Anpassung und Loss and Damage brauchen, aber aus meiner Sicht angesichts des Status im Erdsystem brauchen wir rapide Emissionssenkungen, um auch die Kosten zu deckeln für Anpassung und Loss and Damage.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war auch ein gutes Abschlusswort für diese heutige Debatte im Vorfeld der COP29 in Baku. Und damit würden wir diesen Tagesordnungspunkt beenden. Herzlichen Dank für die Teilnahme an Frau Kofler, an Herrn Lesch, Herrn Gorissen, Frau Falzon und Moritz Weber und natürlich Dr. Finke und Harriet Singh. Herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Und ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt.
Thank you for having us.
Ja, vielen Dank, dass wir heute